Einen gesegneten zweiten Advent wünsche ich dir, lieber Zuschauer, lieber Bruder, liebe Schwester, wo du jetzt am Monitor sitzt. In dieser Zeit, wo wir vielleicht lieber gerne uns hier zusammentreffen würden, aber wir uns auf diese Weise verbunden wissen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt, dass dein Sohn seine himmlische Heimat verlassen hat, damit wir Heimat finden. Danke, Jesus, dass du gekommen bist in diese Welt und dass du alles vorbereitet hast, dass wir mit dir, dem dreieinigen Gott, in Beziehung sein können und Leben haben und ewiges Leben haben. Das feiern wir im Advent. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir feiern können auf diese Weise. Gott, und wir bitten dich, dass du eingreifst in unsere Welt, dass du Gnade schenkst, dass du uns Hoffnung schenkst. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik, in Wissenschaft und Wirtschaft, dass du ihnen Weisheit gibst in dieser Krise gerade. Und wir danken dir dafür, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass wir in deiner Hand sind. Du regierst. Oder wie Karl Barth es mal so schön gesagt hat, es wird regiert. Amen. Wir sind in einer neuen Predigtreihe. Adventszeit ist Wartezeit. Adventszeit ist Wartezeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist oder wie es bei euch in den letzten Jahren Weihnachten immer war. Irgendwie ist da immer Spannung. In der Schule werden die letzten Arbeiten geschrieben und man weiß ständig irgendwie, was jetzt da geschenkt werden soll. Man kriegt ein neues Update vom Wunschzettel und Wunsch von den Kindern und dann nächste Woche schon wieder ein anderer. Und ich habe das früher selber auch so gehabt. War immer, boah, was wird an Weihnachten passieren? Und man musste irgendwelche Weihnachtsstücke einstudieren und irgendwelche Eselsfiguren machen oder Hirtenfiguren oder wie auch immer, seinen Text nochmal lernen. Die Adventszeit ist eigentlich gar nicht so ruhig, würde ich mal sagen. Dieses Jahr ist es ruhiger häufig, weil man eben nicht mehr ständig auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten rumhängt, in irgendwelchen Geschäften rumhängt. Es ist irgendwie eine andere Adventszeit. Die Kinder warten aber genauso auf Weihnachten, auf die Geschenke. Spekulatius essen geht dies Jahr auch. Glühwein trinken vielleicht auch, maximal mit zwei Haushalten. Und Jahresendspurt und eine Jahresernte mag der eine oder andere vielleicht auch sich schon mal anschauen und überlegen, was ist dieses Jahr gewesen. Wir warten. Wir warten auf Weihnachten. Das ist das, was wir in der Adventszeit eigentlich feiern. Dieses Jahr warten wir irgendwie auch noch, dass endlich ein Impfstoff gefunden wird. Endlich, hoffentlich, ja, mal diese Zeit irgendwann mal vorbei ist. Was ist das mit Warten und Advents? Ich merke, Warten ist irgendwie häufig so eine Zeit, ich kann nichts machen. Ich kann mir mein Geschenk nicht schon nehmen. Das war früher ich habe das gesucht. Ich habe das ganze Haus abgesucht. Ich dachte, wo ist das Geschenk? Ich habe es nicht gefunden. Meine Eltern haben es gut versteckt. Man muss das aushalten. Ich hab's noch, ich kann nichts machen. Ich muss Geduld haben. Aber ich habe immer nach dem Motto gelebt, Geduld ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Geduld ist nicht so meins. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wartezeit ist irgendwie nicht schön manchmal. Und das ist etwas, was diese Zeit auch so besonders macht, gerade in diesem Jahr. Und da ist die Frage, was feiern wir denn eigentlich? Das muss ich jetzt in der christlichen Kirche vielleicht nicht ganz neu aufrollen, aber ich möchte doch den einen oder anderen Aspekt da nochmal neu beleuchten. Advent heißt Ankunft. Ankunft. Was feiern wir denn? Es sind zwei Aspekte, die wir feiern. Der erste Aspekt ist die Geschichte und das Ereignis von dem heruntergekommenen Gott. Und dieses Wort allein ist ja schon wieder zweideutig. Der heruntergekommene Gott. Also einer der Gott, der von oben herabgekommen ist, aus der Herrlichkeit Gottes in unsere Welt. Und die zweite Bedeutung des Wortes heruntergekommen, also in einem äußerlich schlechten Zustand, verwahrlost geradezu. Und genau das hat Gott getan. Er ist nicht gekommen in Macht und Herrlichkeit, sondern er ist gekommen in diese Welt als ein unbedeutendes kleines Baby von Eltern, denen man nachsagte, dass sie unehelich, die Mutter zumindest unehelich, ihr Kind bekommen würde. Das war nicht Glanz und Gloria, was man von dem König der Könige erwarten würde. Irgendwie der heruntergekommene Gott. Und so gar nicht herrlich und schön. Gott hat seine Herrlichkeit verlassen und nahm die Gestalt eines Knechts an. Im Philipperbrief heißt es dort so schön, in Philipper 2, er entäußerte sich selbst und nahm die Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Gott ist in diese Welt hineingekommen, erkennbar geworden als Mensch. Und das, was in der Krippe passiert ist, hat Auswirkungen am Kreuz gehabt. Die Krippe und das Kreuz sind aus dem gleichen Holz gemacht. Das kommt dort zusammen, das feiern wir. Das, was wir auch feiern, ist der wiederkommende Gott. Adventszeit ist traditionell die Zeit der Vorbereitung auf das, was kommt. Und das gibt einem Kraft, das gibt einem Hoffnung, das ist der Blick nach vorn. Das ist das, was mir Hoffnung macht. Das, was mir vielleicht auch Kraft gibt. Menschen, die Hoffnung haben, die überstehen Krankheiten besser. Das ist wissenschaftlich belegt. Menschen, die in Kriegsgefangenenlager waren und die eine Hoffnung hatten, dass sie nochmal wieder nach Hause kommen werden, die haben diese schwere Zeit besser überstanden als Menschen, die sich aufgegeben haben. Das ist das, was man in der Wissenschaft auch mit Resilienz beschreibt. Ich brauche einen Grund. Ich brauche einen Grund in der Zukunft, woraufhin ich leben kann, auch wenn es im Hier und Jetzt nicht so einfach ist. In den alten Tagen früher, zu den Zeiten, als es noch keine Feuerwaffen gab, da hat man Schlachten geführt, dass man seine Städte eingemauert hat, dass man Stadtmauern hatte, dass man mit Schwertern gekämpft hat, dass man mit Spießen gekämpft hat, dass man mit Pfeil und Bogen gekämpft hat und dann hatte dann überall so Wachtürme. Warum? Wenn man auf so einen Wachturm raufgeht, dann bekommt man einen besseren Überblick. Man bekommt den Blick auf das Gesamte. Man bekommt eine andere Perspektive. Darum hat man diese Wachtürme installiert, um zu sehen, zum Beispiel, wenn der Feind direkt vor der Stadtmauer ist und wir am Kämpfen sind, dann gehen wir hoch auf den Turm und sehen von der Ferne, unsere Verbündeten kommen. Wir müssen hier noch einen kleinen Moment durchhalten, aber unsere Freunde kommen. Wir sind hier nicht mehr allein, da sind Leute unterwegs. Und darum geht's auch im Advent. Hinauf zu klettern auf so einen Wachturm und zu sagen, da ist Hoffnung, Gott kommt wieder, diese Welt ist nicht am Ende. Auch wenn uns im Moment gerade der Feind vor der Stadtmauer ist und hochschießt und uns bedroht. Und wir können zu dem Feind schon mal runterrufen, warte mal ab, unser Verbündeter kommt. Das ist, macht Hoffnung, das gibt Kraft durchzuhalten. Dafür brauchen wir diese Wachtürme in Zeiten des Mittelalters. Meine Verbündeten sind auf dem Weg. Das ist auch in dem Alten Testament, in einer Geschichte beschrieben worden, wo Elisa, der Prophet, der auf den Propheten Elia gefolgt ist, wo der gefangen genommen werden sollte von dem Heer der Aramäer. Sie wollten ihn gefangen nehmen und wollten ihn umbringen. Und Elisa und sein Diener waren umstellt worden in der Nacht. Der Diener geht nach draußen aus dem Zelt heraus oder aus dem Haus heraus, weiß ja gerade nicht genau, was es war. Und er sieht, wir sind umstellt. Der Feind ist da. Und die sind hier, um Elisa und mich umzubringen. Und da heißt es dann im zweiten Könige 6. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Und da sprach der Diener zu ihm, o weh, mein Herr, was sollen wir tun? O weh, bald tut's weh, kann man sich gerade so vorstellen, wie er das gesagt hat, der Diener, weil die werden uns den Kopf abhacken. Und dann geht's weiter in Vers 16 und Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und er siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Elisa sagt zu Gott, betet für seinen Knecht, öffne ihm die Augen. Und auf einmal kann der Knecht sehen, oh, das Herr Gottes ist um uns herum. Er kann einen Blick werfen in die unsichtbare Welt. Und danach wird der Feind vernichtet. Das hat ihm Hoffnung gegeben. Elisa hatte diesen Blick vorher schon. Er hatte den Glauben, dass Gott ihn nicht im Stich gelassen hat. Und dass da zwar Feinde sind, aber er hatte diese Perspektive aus dem Wachturm heraus. Hat die Gesamtübersicht gehabt. Und das ist das, was im Advent passiert. Diese Gesamtübersicht zu haben. Das will ich heute mit euch tun. Mit dir, der du zu Hause sitzt, an deinem Monitor oder da, wo du diese Predigt hörst in der kommenden Woche auf CD. Das hat Jesus nämlich auch getan mit seinen Jüngern. Und ich habe heute einen sehr ungewöhnlichen Text für eine Adventspredigt ausgewählt. Diesen Text hört man in der Regel eher auf Beerdigungen. Aber in diesem Text geht es genau darum, was Advent ausmacht, nämlich Jesus sagt, ich komme wieder. Jesus steht vor seinen Jüngern in dieser Situation und er weiß, dass seine Jünger einen ganz, ganz schweren Weg vor sich haben. 11 von seinen Jüngern werden als Märtyrer sterben. Sie werden unfassbares Leid erleben, wenn er zurückgegangen sein wird zum Vater. Und Jesus nimmt seine Jünger mit auf diesen Wachturm, auf diesen Aussichtsturm. Und er sagt ihnen, es wird nicht alles wunderbar und alles schön werden, sondern es wird auch herausfordernd sein. Das ist die sogenannte Abschiedsrede im Johannesevangelium. Sehr, sehr viele Verse. Ich werde da nur einen kleinen Ausschnitt herausnehmen. Aber dieser Abschnitt beginnt mit der Fußwaschung. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und setzt damit ein ganz deutliches Zeichen. Das soll die Haltung sein, wie ihr miteinander umgehen sollt, wenn ihr wirklich mir nachfolgen wollt. Ich, euer Meister, wasche euch die Füße. Den Dienst, den die untersten Sklaven getan haben. Zu der damaligen Zeit hatte man nicht schöne Sneaker an, so schöne, saubere Schuhe wie meine, sondern man ist mit irgendwelchen Sandalen durch die Pferde und die Eselscheiße gelaufen auf der Straße. Der Dreck lauf auf der Straße und es war eine stinkende, ekelhafte Angelegenheit. Jesus hat das getan. Für seine Jünger. Und hat dann noch gesagt, hat das deutlich gemacht, hat das auch in Worte gefasst. Am Ende von Kapitel 13 im Johannesevangelium, wo er gesagt hat, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr diese Liebe auch lebt. Also das ist die Kultur, in der ihr unterwegs sein sollt. Und dann geht er mit ihnen auf einen Wachturm, auf diesen Turm hinauf, um ihnen einen Überblick zu geben. Und er sagt, ich werde euch Heimat geben. Und darum habe ich die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Heimatgeber. Wir können gewissermaßen in diesem Text, den wir gleich lesen werden, eine ausgestreckte Hand von Jesus sehen, wie er sagt, meine lieben Jünger, ich werde euch Heimat geben. Vertraut mir. Ich lese mit euch den Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen. Advent. Und euch zu mir nehmen. Auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus. Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Glaubt mir, dass ich im Vater bin. Das Vers, Entschuldigung, habe ich schon wieder, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Dieser Adventstext beginnt mit diesem Satz: Euer Herz erschrecke nicht. Jesus weiß, dass seine Jünger schwere Zeiten vor sich haben. Jesus weiß, welche schweren Zeiten du und welche schweren Zeiten ich erlebe. Und wenn das Leben in eine Krise gerät, dann wird der Blick enger. Dann hat man nicht mehr so viele Optionen. Und die größte Krise des Lebens ist der Tod. Da ist nichts mehr zu machen. Da habe ich keine Option mehr. Da kann ich nicht mehr wählen zwischen rechts und links und ich könnte auch noch jenes und dies tun. Da wird's eng. Darum ist der Tod der letzte große Feind des Lebens. Schauen wir uns doch einfach die Anzeigen an. Schauen wir uns an, was in der Werbung passiert. Der Tod und das Älterwerden ist Bedrohung. Man versucht das in unserer Gesellschaft an den Rand zu drücken und zu sagen, nein, das wollen wir gar nicht sehen. Wir wollen immer jung und hübsch und schön bleiben. Und wenn man mit 80 Jahren immer noch aussieht wie ein 40-Jähriger oder ein 30-Jähriger, meinetwegen, dann hat man gutes, wie nennt man das mal, Kollagen oder wie heißt das? Auf alle Fälle kann man sich das spritzen lassen, dass man dann schick und hübsch aussieht. Man sieht wenigstens noch gut aus. Man hat Angst vor dem Altern, wo die Optionen kleiner werden. Und gerade in der jetzigen Zeit erleben wir das, wo Krankheit und Tod unseren Alltag bestimmen, in der Weise, dass uns jeden Tag gesagt wird, es ist eine furchtbare Krankheit da und es wird jeden Tag gesagt, wie viele Leute neu krank sind und es wird jeden Tag gesagt, wie viele Leute gestorben sind und das ist eine Situation, die wie ein Würgegriff unsere ganze Gesellschaft und uns auch als Christen häufig in den Bann zieht. Und es ist wichtig, sich davon wieder neu zu befreien und zu sagen, nein, es gibt auch noch mehr. Wir gehen zusammen auf den Aussichtsturm. Wir schauen darüber hinweg. Ja, das gibt es im Moment. Da sind die Feinde an unserer Mauer. Die schießen hoch und die sind sehr stark. Aber das ist nicht das Ende. Unsere Verbündeten sind unterwegs. Wir mögen es nicht, dass wir keine Kontrolle mehr haben über die Situation. Wir können das nicht so einfach kontrollieren. Wir bekommen dann Angst. Und Menschen neigen dazu dann, in solch einer Situation Schuldige zu suchen, Sündenböcke zu suchen. Gerade bezeichneterweise nach der Zeit des Mittelalters hat man angefangen, massenhaft in Europa Menschen als Hexen und Hexer zu verbrennen. Man hat Sündenböcke gesucht für alles mögliche Leid. Und da hat es dann manchmal schon gereicht, wenn man rote Haare hat oder irgendwo ein Muttermal. Man wurde dann verbrannt. Oder die Juden haben über die Jahrhunderte hinweg immer wieder als Sündenböcke gedient, sind verfolgt worden, getötet worden, weil man Schuldige gesucht hat. Man unterscheidet zwischen die da drüben und wir und die da oben und wir hier unten. Anstatt sich zu solidarisieren, anstatt Brücken zu bauen, sucht man Schuldige. Und Jesus sagt, dieser Angst, der kannst du etwas entgegenhalten, nämlich Vertrauen in Gott. Und dann sagt er dann in Vers 2, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. In der Luther-Übersetzung steht das Wort Stätte. Ein sehr merkwürdiges Wort im griechischen Urtext. Topos, der Ort, der Platz, eine Stelle. Was bedeutet das? Was bedeutet das, dass Jesus hingeht, einen Platz zu machen? Einen Ort zu gestalten für dich und für mich, wenn wir ihm nachfolgen. Gott weiß, dass wir einen Ort brauchen, wo wir zu Hause sind. Ein Ort, wo wir einen Platz haben, wo wir einen Raum haben. My home is my castle, sagen wir manchmal, weil uns das so kostbar ist. Dieser Ort, wo wir die Tür zumachen können und wo das auch vom Grundgesetz geschützt ist, da darf nicht einfach jeder reinstiefeln. Das ist mein Zuhause. Das verteidigen wir. Und das weiß Gott, dass es wichtig ist, ein Zuhause zu haben. Und die frohe Botschaft von Weihnachten ist die, Jesus Christus hat seinen Platz verlassen, seinen Heimatplatz verlassen, ist in einen Stall hineingeboren worden, in eine Futterkrippe und ist dann ein Flüchtlingskind geworden, weil Herodes alle Kinder umbringen wollte und das auch getan hat, die in der Gegend von Bethlehem geboren wurden. Und als er später als Wanderprediger durch die Gegend gelaufen ist, sagte er, schaut euch hin, die Füchse haben einen Ort, wo sie schlafen können, einen Bau und so weiter und so fort. Ich habe das nicht. Ich ziehe umher. Jesus hatte keine Heimat mehr. Er war heimatlos geworden. Er hatte seine Heimat verlassen, um dich und um mich nach Hause zu bringen. Das war seine Botschaft. Er ist gekommen in die ihm gegenüber feindlich eingestellte Welt, um dafür zu kämpfen und zu siegen, dass wir nach Hause kommen können, dass wir Heimat finden. Das feiern wir im Advent, wenn ich davon spreche, von dem heruntergekommenen Gott. Und Jesus will diese Jünger ermutigen in der damaligen Zeit und Jesus will dich und mich in der heutigen Zeit ermutigen. Wir fragen ja manchmal nach, was für einen Sinn macht das noch? Wieso sollen wir noch durchhalten? Wir zweifeln, wir wissen nicht mehr weiter. Jesus, ist das noch alles richtig? Auch bei Johannes dem Täufer war das so, der von Jesus hörte und im Gefängnis dann war und sagte auch, bist du, der noch kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich nehme euch mit auf diesen Turm, damit ihr einen Überblick bekommt. Und die Kernbotschaft dieses Textes ist, es gibt einen Platz für dich, es gibt ein Zuhause für dich. Und Jesus fängt an, das vorzubereiten. Kannst du dir vorstellen, wie wunderschön das wird? Gott hat diese Welt erschaffen. Und ich mag diese Gedankenspiele. 6 Tage hat er gebraucht, um diese Schöpfung zu machen. Ob es nun 6 Tage waren oder 6 Zeiträume, wie auch immer. Aber er ist seit vielen, 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 vielen Jahren unterwegs in der Ewigkeit, um deine und meine Wohnung zu bereiten. Wie wird das wohl werden? Und Jesus sagt hier, es gibt eine Heimat für dich. Diese Welt, so wie sie jetzt ist, kann nicht dauerhaft Heimat werden. Das müssen wir jedes Mal an einem offenen Grab bekennen und beklagen und beweinen. Der Begriff Heimat weist laut Definition zumindest auf die Beziehung zwischen Mensch und Raum hin. Mensch und Raum haben dort eine Verbindung. Der Mensch hat einen Raum, das ist Heimat. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er auch auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellung und Weltauffassung prägen. Das ist das, was Heimat ausmacht und das ist das, was wir auch brauchen. Wir sind als Menschen für eine andere Welt geschaffen worden. Wir sind für eine Welt geschaffen, in der wir in erster Linie Beziehung zu Gott leben, in der wir Beziehung zueinander leben und auch Beziehung zu uns selbst leben und nicht irgendeine Beziehung, sondern eine liebevolle Beziehung, eine von Vertrauen und Treue geprägte Beziehung. Das ist die Welt, für die wir geschaffen sind. Und im Idealfall haben wir einen Abglanz davon in dieser Welt, wenn wir in ein Elternhaus hineingeboren werden, wo wir das erleben dürfen, wo wir Halt und Heimat erleben. Und müssen doch immer auch wieder bekennen, selbst unsere Eltern waren nicht perfekt. Es gibt keine perfekte Heimat. Es bleibt immer noch ein Stück Sehnsucht in uns. Und das können wir ignorieren, das können wir auch verleugnen. Oder wie es das Golgowski-Quartett gesungen hat, in diesem Lied, am 30. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang, am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang, doch keiner weiß in welchem Jahr und das ist wunderbar. Wir sind vielleicht noch lange hier und darauf trinken wir. Kann man machen. Man kann das feiern, dass man nicht weiß, wann ist der Weltuntergang und die Frage wäre dann auch, erlebe ich den überhaupt oder ist dann mein Leben vorher zu Ende? Fakt ist, wir sind nicht geschaffen für diese Welt. Das Leben im Hier und Jetzt ist eine Wanderschaft. Wir sind unterwegs zurück zu Gott, im Idealfall, wenn wir Jesus im Hier und Jetzt kennenlernen. Es gibt ein Zuhause. Es gibt eine Heimat. Es gibt Menschen in dieser Welt, die haben alles. Die haben ein großes Haus, die haben Geld ohne Ende, sind häufig die Leute, die zu den Stars und Sternchen dieser Society gehören und die in ihrem Herzen so eine Leere haben, die nicht mehr weiter wissen, die sich im Extremfall sogar das Leben nehmen teilweise, weil sie so keine Hoffnung mehr haben, weil sie keine Heimat haben. Sie haben zwar alles, aber keine Heimat in sich und sterben früh und haben keinen Frieden. Was für ein Drama. Aber wo ist eigentlich das Zuhause? Ich habe das in einem Zeitungsartikel gelesen. Gerade zu Weihnachten ist das Zuhause ein wichtiger Ort für uns. Aber was genau macht ein Zuhause eigentlich aus? Was macht es aus? Wieso geben Menschen im Dezember zig Millionen Euro aus, um nach Hause zu fahren, zu fliegen mit der Bahn oder wie auch immer? Gut, wird dies ja vielleicht ein bisschen ausfallen, aber im Regelfall geben in diesem Monat so viele Menschen Geld aus, um nach Hause zu kommen, fliegen durch die ganze Welt, um nach Hause zu kommen. Warum nehmen sich Menschen nach Weihnachten, kurz nach Weihnachten, statistisch gesehen viel höher als sonst, das Leben? Weil sie einsam sind, weil sie alleine sind, weil sie keine Hoffnung mehr haben, keine Heimat haben. Sie haben vielleicht ein Dach über dem Kopf, aber keine Heimat. Warum? Warum ist es für Menschen so zerstörerisch, wenn sie kein Zuhause mehr haben, wenn sie sogar obdachlos werden? Warum ist das so? In fernöstlichen Religionen, da ist die Antwort anders. Da sagt man, eigentlich ist unser Ziel das Nichts. Das Ziel des Lebens ist, im Nichts aufzugehen, im Nirvana aufzugehen. Ich muss diese Zeit in meinem Körper erleben und hoffentlich einigermaßen gut durchkommen, dass ich im nächsten Leben in einer höheren Stufe geboren werde und eines Tages im Nirvana aufgehe, im großen Ganzen Nichts und mich mit allem verbinde und dann bin ich aber weg. Das jüdisch-christliche Weltbild sagt nein. Menschen sind Personen und Menschen bleiben Personen. Und Menschen und Personen brauchen Orte. Wenn wir nochmal an die Definition denken, der Begriff Heimat verweist zumeist auf die Beziehung zwischen Mensch und Raum. Wir sind darauf angelegt, einen Platz auszufüllen. Wir können uns nicht einfach auflösen. Es ist ein Grundbedürfnis in uns, ein Zuhause zu haben. Und wie gesagt, es ist nicht ein Ort im Sinne von ein Haus aus Stein und Holz und was weiß ich was. Und es ist zwar auch ein Ort, aber es ist noch viel mehr als das. Woran denkst du, wenn du an Zuhause denkst? An eine offene Tür? Wenn du reinkommst, ist der Kamin schon an? Das Essen ist fertig? Die Küche riecht wohltuend? Du weißt, dass du an den Kühlschrank gehen darfst und du darfst dich dort bedienen. Wenn ich zum Beispiel früher als Jugendlicher nach Hause gekommen bin, aus der Disco, von einer Party, am Wochenende hat meine Mutter ganz oft abends Pizza gebacken und ich durfte mitten in der Nacht an den Ofen gehen und mir dort eine Pizza rausnehmen. Mitten in der Nacht um 2 Uhr oder 3 Uhr oder 4 Uhr, wenn ich nach Hause gekommen bin, durfte ich noch Pizza essen. Durfte ich einfach machen. Ich durfte an den Kühlschrank gehen. Und als ich dann meine Frau kennengelernt habe und ein entzückendes kleines Mädchen zunächst einmal an der Tür stand, als ich dort den ersten Besuch abstattete, den zweiten Besuch, da sagte sie zu meiner Frau, dieser Typ ist wieder da und wusste nicht, wer das ist. Hatte mich erst einmal gesehen. Ich war ein Fremder in diesem Haus. Mein Schwiegervater hat mich berechtigterweise sehr kritisch in Augenschein genommen. Das hat sich über die Zeit verändert. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, Jan, du darfst dir gerne was aus dem Kühlschrank nehmen. Und ich habe sogar schon meinen Platz dort. Wenn ich dort bin, sitze ich immer an der gleichen Stelle. Es ist ein Zuhause geworden. Und als wir geheiratet haben, unsere erste Wohnung hatten, im zweiten Stock, dann habe ich mich gefreut, nach Hause zu kommen. Und wenn ich jetzt nach Hause komme von irgendwelchen Reisen und ich die Tür aufmache und ein kleines süßes Mädchen mir entgegengerannt kommt und laut Papi ruft, dann weiß ich, ich bin zu Hause. Und dann gibt es einen Platz, wo ich mich hinsetzen darf. Und es ist das, was für mich zu Hause bedeutet. Das mag für dich anders sein, aber es ist ein Ort, wo ich sein darf, wo ich angenommen bin, wo ich willkommen bin, so wie ich bin. Und für Kinder ist es enorm wichtig, ein Zuhause zu erleben, ein Ort, wo sie willkommen sind. Wenn Kinder das nicht erleben in den ersten Jahren ihres Lebens, bekommen sie in der Regel oder manchmal bedauerlicherweise Bindungsstörungen. Sie brauchen Orte, wo sie menschliche Wärme und Bindung erleben. Und wenn das nicht passiert, hat das Folgen. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, ich werde dir ein Zuhause machen, eine Heimat geben. Und wenn du jetzt an die Offenbarung denkst und denkst, ach du meine Güte, dann sind die Straßen aus Gold und alles ist aus Glanz und Gloria. Und du denkst, ich stehe gar nicht so auf Barock. Ich stehe gar nicht so auf diese ganzen Porzellan und Glitzer und Gold und sowas. Das mag ich gar nicht. Ich mag lieber Bauhaus. Dann sei gewiss, freu dich drauf, dass der Himmel ein Ort sein wird, an dem du dich wohlfühlen wirst. Die Offenbarung benutzt Bilder, um etwas deutlich zu machen. Und ich glaube, der Himmel wird wunderschön sein. C.S. Lewis hat gesagt, dein Platz im Himmel wird aussehen, als sei er für dich gemacht. Und zwar für dich allein, weil du für ihn gemacht worden bist. Du bist für den Himmel gemacht. Du bist für die Begegnung, für die Gemeinschaft mit Jesus Christus gemacht. Und für die Gemeinschaft mit dem Vater. Und da komme ich zu dem zweiten Punkt aus dieser Predigt, nämlich das ist dieser Platz, sagt Jesus, das ist nicht irgendein Platz im Himmel, ganz weit weg, ganz oben oder was weiß ich, wo du dir das vorstellst, sondern es ist das Haus des Vaters. Das ist das, was er sagt. Thomas sagt in diesem Text, der Jünger, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus sagt dann diese Worte, diese unfassbar bekannten Worte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wie ist der Weg zu diesem Platz, ist die Frage der Jünger, zu diesem Ort. Und dann kommt diese merkwürdige Antwort, ich bin der Weg. Du musst gewissermaßen über mich hinweggehen zum Vater. N.T. Wright schreibt, in der gesamten westlichen Welt der vergangenen 2 Jahrtausende wurde die Aussage Jesu zu einer sehr umstrittenen überhaupt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wie konnte er es wagen, haben sich Menschen gefragt. Wie konnte Johannes die Kirche oder irgendjemand sonst es wagen, jemandem derartige Worte in den Mund zu legen? Ist es nicht der Gipfel von Arroganz, sich vorzustellen, dass Jesus oder irgendjemand anderer der einzige Weg ist? Das ist der Vorwurf, den wir häufig hören. Jesus sagt nicht, es gibt den Weg und jenen Weg und noch einen Weg, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und das provoziert. Das provoziert Menschen. Und ich möchte mich nicht einreihen in den Reigen derer, die darüber sich hier streiten. Ich möchte nur sagen, ich habe diesen Weg gefunden, ich habe diesen Weg ausprobiert und habe gesagt, dem habe ich geglaubt und ich bin angekommen. Jesus ist dieser Weg zu diesem Vater. Jesus sagt, es gibt eben diesen Vater im Himmel. Er ist Gott und ich bin der Weg dahin. Meine Menschwerdung, mein Leben, mein Sterben und meine Auferstehung, das ist der Weg, wie du zu Gott kommen kannst. Und was er deutlich macht, zu Hause sein ist das, bei Jesus zu sein, dort zu sein, wo der Vater ist. Zu Hause ist da, wo wir Gemeinschaft mit Jesus haben werden. Und das bedeutet gewissermaßen sogar, Jesus gleich zu werden. Nicht mehr diese zerbrechliche Schale, die eines Tages sterben wird. Nicht mehr der Mensch mit so vielen Beulen und Narben am Körper und Seele. Sondern nein, wir werden vollendet. Die allerbeste Version von uns selbst. Wenn wir uns im 2. Johannesbrief, Kapitel 3, da sagt Jesus, sagt Johannes, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Denn wir werden sehen, wie er ist. Was für eine Hoffnung. Johannes sagt da in diesem Brief, den er später geschrieben hat als das Evangelium, wir sind schon Kinder Gottes. Aber es ist noch nicht sichtbar. Es muss noch offenbar werden. Wir werden ihn, also Gott, anschauen und ihm gleich sein. Wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Seine Gegenwart ist so kraftvoll, dass wir ihm gleich sein werden und all seine Liebe und seine Herrlichkeit, die er uns schenkt und dieser Blick darauf, das Hinaufsteigen auf den Turm, dass das mal so sein wird, das gibt mir jetzt schon Kraft, weiter zu kämpfen gegen das Böse in dieser Welt, weiter mich einzusetzen für das Reich Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in mir wirkt. Das ist eine Aussicht. Ja, wir haben reale Kämpfe. Wir haben sehr real mit dem Bösen in dieser Welt zu kämpfen. Momentan ist es ein Virus, der Menschen tötet und Angst macht. Eine Welt, in der Menschen, Kinder an Hunger sterben. Eine Welt, in der Kinder und junge Menschen misshandelt werden, als Sklaven missbraucht werden in dieser Welt. Für $80 am Tag kannst du einen Sklaven kaufen. Was für eine furchtbare Situation. Das ist alles real. Aber Jesus sagt, ich bereite euch ein Zuhause. Ich gehe schon mal los, mach alles bereit. Ihr habt hier einen Auftrag, dass ihr einander liebt, dass ihr diese Welt liebt, dass ihr mein Reich in diese Welt hineinbringt, dass ihr euch einsetzt gegen die Macht der Finsternis, dass ihr euch einsetzt da, wo Menschen unterdrückt werden, da, wo Ungerechtigkeit ist, dass ihr aufsteht, dagegen kämpft, in meiner Kraft, dass das Böse in dieser Welt zurückgedrängt wird. Das Böse nicht nur im anderen, sondern auch in mir selbst. Dazu sind wir gerufen. Jesus nimmt uns mit hinauf auf diesen Wachturm, auf diese Plattform und lässt uns hineinschauen in das, was sein wird. Und das werden wir jetzt mit dem Lobpreisteam zusammen in einem Lied besingen, einem wunderschönen Lied, was diese Aussicht auf die Zukunft, auf diese wunderbare Zukunft bei Gott zum Ausdruck bringt, dieses Lied. Dass wir das zu unserem Gebet machen. Eines Tages. Eines Tages wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und dann wird es keine Tränen mehr geben. Und dann wird es keinen Tod mehr geben. Und das gibt mir heute Kraft. Und das soll dich heute ermutigen. Dass wir in dieser inneren Hoffnung auf dem Wachturm stehen und wissen, um uns herum sind ganz viele feurige Wagen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du der heruntergekommene Gott bist, der die Herrlichkeit Gottes verlassen hat. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du wiederkommst und dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir dir gleich sein werden, die beste Version unserer selbst. Dass all das, was die Macht der Finsternis, was das die Sünde, was das Böse mit unserem Leben gemacht hat, geheilt wird, neu gemacht wird, dass wir einen neuen Körper haben werden, dass da, wo unsere Seele Schaden genommen hat, dass du das gesund machst. Und ich danke dir dafür, dass du das hier und jetzt schon an vielen Stellen tust, zeichenhaft, dass dein Reich kommt, dass dein Königreich kommt, wenn Menschen gesund werden, wenn Menschen neue Hoffnung bekommen, wenn Beziehungen wieder in Ordnung kommen. Und ich bete, Jesus, mit meinen Schwestern und Brüdern, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.